Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zu unserer Astronomie am Kepler
Weihnachtsfolge.
Wir haben nämlich heute unsere Weihnachtsfeier im Astrokurs und wir haben jede Menge Sachen mit astronomischen Naschereien. Wir haben schon ein paar Sternkekse jetzt probiert, zumindest ich habe schon Sternkekse genascht. Wir haben Schokolade, Monde und sogar eine Jupiter-Torte. Wer wissen möchte, wie eine Jupiter-Torte ausschaut, ein Bild davon findet ihr in den Shownotes. Aber natürlich hat unsere Folge heute auch ein Thema, nämlich es geht um Johannes Kepler und der Stern von Bethlehem. Vorher gibt's aber heute wieder einmal einen Blick auf die aktuelle Weltraumforschung.
Space News.
Wir blicken heute in den Space News zurück zum Krampus-Tag, zum 5. Dezember, denn da ist eine ziemlich coole ESA-Mission gestartet, Proba 3, diesmal ausnahmsweise nicht von Kourou, von den französischen Überseegebieten in Südamerika, sondern von Indien aus. Und der Grund war, dass wir als ESA keine ausreichend starke Rakete zur Verfügung hatten, die billig genug diese Mission in den Weltraum bringen konnte, weil nämlich ein ganz, ganz besonderer Orbit für Proba 3 notwendig war und die Vega 3, die neue so Standardrakete der ESA, war ein bisschen zu schwach. Die Ariane 6, die neue Schwerlastrakete der ESA, wäre zu teuer gewesen und so ist man auf eine indische Rakete ausgewichen, die genau die richtige Stärke hatte. Proba 3 ist eine Sonnenmission und zwar eine ziemlich irre und ziemlich coole Sonnenmission. Die will nämlich auf eine Art und Weise, wie es so noch nie gemacht wurde, die Korona der Sonne untersuchen. Korona der Sonne?
Die äußerste Plasmaschicht der Sonne.
Man kann die Korona nur sehr schwer beobachten, nachdem die Sonne einfach so viel heller ist als alles rundherum, dass sie leuchtet zwar von selbst auch, also sie gibt Licht ab, allerdings ist die Sonne so viel heller, dass wir überhaupt nichts davon sehen können und deshalb können wir sie bis jetzt nur bei einer Sonnenfinsternis sehen, wo der Mond die Sonne so abdunkelt, dass dann wiederum die Korona sichtbar wird.
Genau, und wenn man das Ganze künstlich machen möchte, dann muss man einfach so eine runde Scheibe sozusagen irgendwo vor die Kamera setzen, so weit weg, dass die Scheibe der Sonne genau abgedeckt ist und dann kriegt man zumindest so den äußeren Rand der Korona. Übrigens Korona. Corona heißt nicht, dass die Sonne jetzt Viren abgekriegt hat und krank geworden ist, ja, und jetzt Fieber bekommt. Deswegen heiß ist oder so. Nein, also die Sonne hat kein Corona in dem Sinn, dass es dort diese Coronaviren gibt, sondern Corona heißt einfach Krone und damit ist gemeint die Krone, die leuchtende Krone rund um die Scheibe der Sonne herum, die besteht aus ganz, ganz dünnem Gas, das elektrisch geladen ist, so ein ganz stark elektrisch geladenes Gas nennt man Plasma und diese Korona ist zwar sehr dünn, hat aber Temperaturen bis hinauf zu 1 Million Grad. Und diese Korona ist wahnsinnig interessant für uns, denn aus der Korona heraus kommen jetzt diese Sonnenwinde und auch diese starken Ausbrüche auf der Sonne, die, wenn sie die Erde treffen, zum Beispiel die Polarlichter auslösen können, die heißen ja auch CME, koronale Massen. Auswürfe, Coronal Mass Ejection, also koronaler Massenauswurf, das kommt also aus diesem Bereich der Corona heraus, aus dem ganz, ganz dünnen, aber extrem heißen Gas. Ja, wie gesagt, wenn wir eine Sonnenfinsternis haben, da deckt der Mond ziemlich genau die Sonnenscheibe ab, nämlich gerade halt so, und man kann diesen leuchtenden Ring, diesen leuchtenden Kranz dieses Plasmas sehr gut beobachten und kann gut untersuchen, was tut sich dort. Wenn wir so einen Koronographen haben, der ist viel zu nah an der Kamera dran und da haben wir ein Problem. Das Problem besteht in der sogenannten Beugung. Ich kann nämlich mit einem Hindernis Licht nicht hundertprozentig abdecken, sondern an der Kante von einem Hindernis geht das Licht so ein bisschen ums Eck. Das nennt man eben Beugung. Und durch diese Beugung beim Hindernis, je näher meine Abdeckung von der Sonne bei der Kamera ist, desto schlimmer ist dieser Effekt von der Beugung. Und ich muss also einen Bereich abdecken, der dreimal so groß ist wie die Sonne und kann dann nur die alleräußersten Bereiche der Corona untersuchen. Und ich kann jetzt nicht immer auf eine Sonnenfinsternis warten. Eine Möglichkeit gibt es auch, die Corona zu untersuchen, knapp über der Sonne drüber, nämlich im EUV, im extremen Ultraviolett, in der allerersten Folge unseres Podcasts, ja, im Jänner 2024 aufgenommen, das SDO und die Sonne. Da ist genau darum gegangen, im ganz äußersten Ultraviolett sehen wir besondere Strukturen auf der Sonne und da sieht man auch die Corona, die ganz, ganz nahe an der Sonne ist. Aber dazwischen, also zwischen ganz knapp über der Sonne und so drei Sonnenradien weg von der Sonne, da haben wir so eine Lücke, die wir bis jetzt nur eigentlich bei Sonnenfinsternissen gut abbilden konnten, untersuchen konnten, erforschen konnten. So, und jetzt hatte jemand eine komplett irre Idee. Man könnte doch jetzt ein Weltraumteleskop hinaufschießen, also eine ordentliche Kamera im Grunde, auf einen Orbit, der sehr weit weg führt von der Erde, sodass die Schwerkraft der Erde möglichst wenig stört. Und man schickt einen zweiten, kleineren Satelliten mit, der nur die Aufgabe hat, diese Abdeckung zu machen, diese Sonne abzudecken. Und zwar in einer Entfernung von 150 Metern. Das sind 1,5 Fußballfelder. Also die Länge von einem Fußballfeld, 1,5 Mal, das sind etwa 150 Meter. So weit weg fliegt quasi eine zweite Sonde vor der Hauptsonde, die die Kamera hat. Und die hat so eine scheibenförmige Platte drauf von 1,4 Metern Durchmesser. Und die soll jetzt in einem präzisen Simultanflug genau so fliegen, dass sie genau für die Kamera am Hauptsatelliten die Sonne abdeckt. Und zwar wirklich nur genau die Sonne, vielleicht einen Hauch drüber, ja, so 10% drüber oder so. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist ja komplett ein irres Manöver, dass die zwei Sonden komplett im gleichen Abstand zueinander bleiben, in der komplett gleichen Position zueinander bleiben und die fliegende Mission. Und das ist die, die am 5. Dezember gestartet ist. Proba 3. Am erdnächsten Punkt, da ist sie nur 600 Kilometer von der Erdoberfläche weg. Und am erdfernsten Punkt ist sie 100 Mal so weit weg, also 60.000 Kilometer. Also viel weiter draußen, als üblicherweise Sonden sind. Deswegen hat man auch einen besonders starken Antrieb gebraucht, eine besonders starke Trägerrakete, die die rausbringt. So, warum ist es besser, wenn das Ding so weit weg ist? Also dieses OSC, das Occulta Spacecraft, OSC, das soll eben mit dieser 1,4 Meter durchmessenden Scheibe der Sonne abdecken. Das Hauptgerät heißt CSC, Coronograph Spacecraft, also das Raumfahrzeug, das die Corona aufnimmt. Das wiegt so 300 Kilo. Übrigens das zweite Teil, das die Sonne noch abdeckt, wiegt trotzdem 250 Kilo, hat auch noch ein paar Messgeräte drauf. Ja, der Vorteil ist, wenn dieses Objekt, das die Sonne abdeckt, sehr weit weg ist, dann hat man viel schwächere Beugungserscheinungen. Die Beugungserscheinungen werden umso schlimmer, je näher diese Sonnenabdeckung bei der Kamera ist. Und 150 Meter weit weg, das ist dann schon recht gut. Und das funktioniert nur, wenn die Schwerkraft auf beide Raumfahrzeuge gleich groß ist. Wenn es da kaum Unterschiede gibt. Das schafft man nicht in der Nähe der Erde. Das heißt, wenn die einen Abstand von 600 oder ein paar tausend Kilometern haben, diese beiden Sonden, funktioniert es nicht. Aber wenn die weit draußen sind, eben diese 40, 50, 60.000 Kilometer weg von der Erde, dann richten sich die beiden mit eigenen Triebwerken optimal aufeinander aus. Der Okkultor deckt die Sonne ab und die können genau diese Lücke zwischen 1,1 und 3 Sonnenradien, die sonst nicht beobachtbar ist, perfekt beobachten. Da kriegen wir also jetzt durch diese coole Mission Daten, die wir so in dieser Form vorher nur bei Sonnenfinsternissen sammeln konnten. Und das ist eine irgendwie der schrägsten Ideen und der coolsten Missionen, die die ESA gerade bei der Sonnenbeobachtung laufen hat. Um euch so eine Vorstellung von der Präzision zu geben, die Positionsgenauigkeit von dem zweiten Satelliten, der die Sonne abdeckt, beträgt die Breite eines Fingernagels. Und das muss man im Weltraum während des Fluges in dieser Genauigkeit bereitstellen können. Also eine schwierige Mission, aber wir können ziemlich gespannt sein, ob das gut funktioniert und ob da gute Daten kommen. Wenn sie es schaffen, dann werden wir da hervorragende Aufnahmen sehen. Soweit die Space News in dieser Weihnachtsfolge von Astronomie am Kepler. Wir sind ja da am Kepler-Gymnasium und der Johannes Kepler hat sich tatsächlich mit dem Stern von Bethlehem beschäftigt. Ob es den vielleicht wirklich gegeben hat.
Was hat denn der Johannes Kepler mit dem Stern von Bethlehem zu tun?
Das hat was mit einer Supernova zu tun, die er im Jahr 1604 beobachtet hat. Das war die letzte Supernova, die in unserer Galaxie stattgefunden hat. Plötzlich ist am Himmel ein Stern aufgetaucht mit einer Helligkeit, dass er sogar am Tag sichtbar war und eben, wie es bei einer Supernova üblich ist, eben nur ein paar Wochen bzw. ein paar Monate sichtbar. Jetzt wusste der Kepler natürlich noch nicht, was eine Supernova ist, dass das ein explodierender Stern ist, sondern man hat ja noch keine rechte Ahnung, wie das Universum ausschaut. Man konnte sich noch vorstellen, dass alle Sterne gleich weit weg von uns sind, so auf einer Kuppel festgemachte Lichter. Man hatte noch keine Idee davon, dass Sterne ferne Sonnen sind. Einzelne Ideen gab es in die Richtung schon. Also man hat schon spekuliert, vielleicht könnte das sein, dass unsere Sterne, die wir sehen, auch sowas wie unsere Sonne sind. Das hatte sich aber nicht richtig durchgesetzt. Das hätte noch alles Mögliche sein können, die Sterne, wusste man noch nicht. Aber sowas wie, dass plötzlich so ein Stern explodiert und Millionen mal so hell wird oder Milliarden mal so hell wie zuvor, das war noch völlig illusorisch, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Ja, plötzlich ein neuer Stern am Himmel. Den hat Kepler beschrieben. Er war natürlich nicht der Einzige. Er war auch nicht der Erste, aber er war der, der es am genauesten beschrieben hat und deswegen hat man das dann auch Keplers Stern genannt. So, und jetzt war die Frage, ja was ist denn da aufgeleuchtet? Warum gibt es da plötzlich einen Lichtpunkt am Himmel und mehr war es ja nicht, der vorher so nie zu sehen war? Und in Johannes Kepler ist was aufgefallen, nämlich er konnte ja, dadurch, dass er sich mit den Bahnbewegungen der Planeten beschäftigt hat, konnte er ziemlich genau rechnen, wann die Planeten wo scheinbar zusammentreffen. Also wenn sie in die gleiche Richtung zu sehen sind oder dicht beieinander stehen und so. Beziehungsweise er hat das ja auch ständig beobachtet und damit gerechnet. So, und relativ kurz bevor diese Supernova, dieser helle Lichtpunkt, dort im Sternbild Schlangenträger aufgetaucht ist, waren da Jupiter und Saturn sehr dicht beisammen und haben sich da quasi längere Zeit fast am gleichen Ort aufgehalten. So eine sogenannte Konjunktion. Also wenn zwei Planeten fast sich überdecken, ganz nah beieinander stehen, das nennt man eine Konjunktion. Weil sie von uns, von der Erde aus, eben in die gleiche Richtung zu sehen sind. Und er hat es jetzt für möglich gehalten, dass die beiden Sachen was zu tun haben miteinander. Und da ist er auf die Idee gekommen, na vielleicht war das auch die Art und Weise, wie plötzlich ein Stern über Bethlehem aufgetaucht ist. So ein Stern, der diese Weisen aus dem Morgenland da zu ihrer Reise animiert hat. Also dass da auch so eine Konjunktion war und dann so ein Stern, der vorher nicht am Himmel war. Und er konnte das eben zurückrechnen mit seinen Planetengesetzen und hat das zurückgerechnet. Gibt es irgendeine Konstellation, eine besondere, so eine sogenannte große Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn, auch so ungefähr in der Zeit von Jesu Geburt? Und er hat tatsächlich eine gefunden. Der Johannes Kepler hat tatsächlich zurückgerechnet, dass er im Jahr 7 vor Beginn unserer Zeitrechnung, und das ist tatsächlich das vermutete Geburtsjahr von Jesus, von Nazareth, dass da Saturn und Jupiter über mehrere Monate im Sternbild Fische ganz dicht zusammengestanden sind. Von uns aus gesehen, natürlich stehen Planeten nicht wirklich eng zusammen, sondern sind hunderte Millionen von Kilometern voneinander entfernt, aber von der Erde aus gesehen können sie dicht nebeneinander stehen. Planeten scheinen ja für uns so im Laufe von Tagen und Wochen immer weiter nach links zu wandern. Es liegt einfach darin, dass sich einerseits die Planeten selber bewegen durch das Sonnensystem und andererseits bewegt sich natürlich auch die Erde durchs Sonnensystem. Und je nachdem, wie wir draufschauen, kann es auch sein, wenn die Erde gerade die Planeten überholt, dass es so aussieht, als würden die Planeten plötzlich nicht mehr nach links gehen, von uns aus gesehen, sondern plötzlich sind sie wieder ein bisschen weiter rechts. Wenn wir gerade die Planeten überholen und wenn die Blickrichtung gerade so passt und etwas später dreht sich das dann wieder um und sie gehen wieder in ihre normale Richtung, also immer weiter nach links, im Grunde immer weiter nach Westen. Und genau 7 vor Beginn der Zeitrechnung haben jetzt Jupiter und Saturn beide so eine Schleife gemacht, beide im Sternbild Fische, ganz, ganz dicht zusammen. Und das hat der Johannes Kepler jetzt nicht sehen können, der musste das ausrechnen. Der hat sich wirklich hingesetzt und hat das mit seinen Formeln, mit seinen Berechnungen ausgerechnet, dass das genau damals so war. Das kommt nicht so oft vor. Alle 250 Jahre ungefähr gibt es so eine sogenannte große Konjunktion. Also das ist durchaus was Seltenes und durchaus was Besonderes. Und da hat er gesagt, ja, das alleine ist schon wahnsinnig auffällig. 3-mal hintereinander stehen die so ganz dicht zusammen in der gleichen Richtung. Genug Zeit für diese Sterndeuter aus dem Osten, für die Magoi, aufzubrechen Richtung Israel und da nach dem neugeborenen König zu suchen. Und er hatte sich gedacht, na vielleicht ist er dann auch so ein neuer Stern am Himmel gestanden, so wie der, den er im Jahr 1604 beobachtet hat.
Gab es damals wirklich eine Supernova?
Nein, es gab damals keine Supernova. Woher können wir denn das wissen?
So, der Mathis würde gerne Antwort geben, aber er mampft noch an den Sternenwesen.
Ja, wenn es eine Supernova gewesen wäre, dann müsste man da jetzt was sehen.
Was müsste man da sehen?
Irgendeinen Rest von dieser Supernova, also irgendeine Art Nebel oder irgend sowas.
Jede Supernova, die wir am Himmel befinden können, hat eben diese Gasreste rundherum. Zum Beispiel dieser Cirrusnebel oder was haben wir noch für Supernova-Überreste? Ah, der ganz berühmt, der Krebsnebel im Sternbild Stier, der Krabbennebel M1, nennen wir sie 1. Also Supernova-Überreste haben wir überall dort, wo eben vor einigen Jahrhunderten oder auch Jahrtausenden eine Supernova stattgefunden hat. Das geht nicht anders. Bei einer Supernova bleibt immer ein Supernova-Rest übrig und wir haben einfach schlicht weit und breit nichts, was eine Supernova im Jahr 7 vor Beginn unserer Zeitrechnung hätte sein können. Also eine eigentlich recht interessante Idee vom Kepler, aber eine Supernova kann es unmöglich gewesen sein. Da würde man ganz sicher schon was gefunden haben. Es gibt große Durchmusterungen der Milchstraße. Da gibt es nicht nur sogar verstecktes Eck, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Gerade Gaia, diese große Durchmusterung der ganzen Milchstraße, fast 2 Milliarden Sterne, die da vermessen wurden, da hätte man so ganz sicher so einen Überrest gefunden. Spätestens dann. Was wäre denn noch möglich?
Könnte es ein Komet gewesen sein?
Nein, weil früher ein Komet, das war ja nicht immer da, deswegen war es ein Zeichen des Untergangs oder dass etwas Schlechtes passieren wird und deswegen wäre es kein gutes Zeichen für einen neuen König.
Ja genau, man hat damals, und das weiß man sicher, Kometen als Unglücksboten gesehen. Immer wenn ein Komet war, hat man gefunden, dass irgendwas Schlechtes passiert. Am Himmel, der so unveränderlich ist, ist plötzlich eine Änderung und da war man misstrauisch. Das hat man nicht gut gefunden, vor allem so ein Komet, so ein diffuser Fleck, der plötzlich mal auftaucht mit so einem Schweif über den Himmel. Wie kommt jetzt der Komet, dieser Schweifstern, auf so viele Bilder und Darstellungen von diesen Krippendarstellungen, von den Geburtsdarstellungen Jesu? Ja, das ist deswegen, weil ein Maler das hineingemalt hat. Und zwar relativ kurz, nachdem der schönste Komet, den es bei uns meistens so gibt, der Halleysche Komet, einmal über Europa war und da besonders schön und prächtig war. Der kommt alle 76 Jahre wieder. Den habt ihr leider verpasst. Der war 1986 zum letzten Mal da. Und ich habe ihn, muss ich zugeben, damals auch nicht gesehen. Da war ich gerade 13 Jahre alt, den habe ich irgendwie verpasst. Da habe ich nicht beobachtet, da war ich mit anderen Dingen beschäftigt. Es hat mich niemand darauf aufmerksam gemacht. Jetzt habe ich meine einzige Chance in meinem Leben, den Halleyschen Kometen zu sehen, völlig verpasst. Im Hochmittelalter, da war eben gerade dieser Halleysche Komet sehr, sehr prächtig am Himmel und das hat jemand dann in seine Weihnachtsbilddarstellung eingemalt. Und seitdem haben wir immer unseren Schweifstern, unseren Kometen über der Krippe, obwohl es von der Symbolik her überhaupt nicht passt.
Könnte es vielleicht eine Kilonova sein?
Bah, darüber habe ich überhaupt noch nie nachgedacht. A Kilonova, die entsteht ja wie?
Aus zwei Neutronensternen.
Ja, wenn die zusammenstoßen, gell? Wenn zwei Neutronensterne zusammenstoßen, lange nicht so hell wie eine Supernova, aber ja, 1000, 2000 Mal so hell wie eine normale Nova, das könnte man jetzt von der Himmelserscheinung her nicht ausschließen, du hast schon recht. Da bleibt ja wirklich nichts über, was wir sehen können. Aber, das werden wir später noch sehen, dass es trotzdem so eher in die Irre führt, was diesen Stern von Bethlehem betrifft. Manche haben auch noch gemeint, ja, es könnte ja einfach eine Sternschnuppe gewesen sein. Ein fallender Stern, wie man so poetisch beschreibt.
Eine Sternschnuppe ist nur wenige Sekunden am Himmel und woher sollen die drei Könige sehen, wo die genau ist?
Ja, also für das, was da beschrieben ist, dass die monatelang so diesem aufgegangenen Stern nachziehen, passt es auch nicht wirklich. Also mit diesen ganzen Erklärungen, mit diesen Planetenkonstellationen, die einfach jetzt kein Stern sind. Und im Matthäusevangelium geht es einfach wirklich um einen Stern mit den Ideen von Supernovae, Kilonovae, Kometen. Das führt alles im Grunde zu nichts. Man kommt auf keinen richtigen Schluss. Und der Grund dafür, da muss ich jetzt mein anderes Fach ausgraben, nämlich ich bin ja auch Religionslehrer und habe Theologie studiert. Der Grund dafür ist, dass das, was im Matthäusevangelium steht, überhaupt gar nichts mit einer echten Himmelserscheinung zu tun hat. Da geht es um ganz was anderes. Da geht es um Ikonografie. Da geht es um Symbole. Und Stern war besonders zur damaligen Zeit ein ganz besonderes Königssymbol. Römische Kaiser haben sich auf die Münzen über ihrem Gesicht, über ihrem Konterfei auch einen Stern drauf prägen lassen. Es hieß im Alten Testament schon, in Juda wird ein Stern aufgehen und ein neuer König der Juden geboren werden. Also Stern als Symbol eines Herrschers, das hat also rein symbolische Bedeutung. Es wurde dort vom Matthäus in seinem Evangelium das Symbol des Sterns einfach hineingesetzt. Und die Weisen kommen und die sind weise und wissen, ja, da wird der König der Juden geboren. In dieser Geschichte geht es also um die biblische Symbolik und überhaupt nicht um Himmelsphänomene. Und man kommt eigentlich nur in völlige Schwierigkeiten und Widersprüche, wenn man da was am Himmel sucht. Das war nie gemeint. Also man findet diese Symbolik in den damaligen Schriften, eben wie gesagt, auf Münzen sogar drauf. Man findet es im Alten Testament, auf das diese Geschichten in den Evangelien immer wieder Bezug nehmen. Man findet es in der Symbolik im Römischen Reich. Und überall hat es eben diese königliche Symbolik und Bedeutung. Und deshalb der Stern von Bethlehem ist ein Symbol, das verwendet worden ist. Wir können nicht ausschließen, dass jetzt der Matthäus durch diese Planetenkonstellation vielleicht auf die Idee gekommen ist. Oder auch eine Kilonova auf seine Idee gekommen ist, muss aber nicht sein. Es ist eigentlich davon völlig unabhängig. Das ist eigentlich ein symbolisches Konzept. Also es ist aber trotzdem cool, dass der Kepler das Ganze versucht hat, am Himmel nachzuvollziehen. Dass die Zeichen des Himmels für die Erde Bedeutung haben und dass ihn das wieder inspiriert hat, seine Arten der Planetenberechnung anzuwenden. Wer noch mehr darüber wissen möchte, und Details haben möchte, ich verlinke in den Shownotes noch ein Dokument zu den Stern von Bethlehem, wie er aus Sicht der Religionswissenschaft gesehen wird. So, soweit zu Kepler und dem Stern von Bethlehem. Jetzt müssen wir aber aufhören, weil wir haben ausgemacht, wir machen einen Filmabend und Interstellar liegt schon bereit am Server und jetzt wird Tee getrunken, Kekse gegessen, Eistee getrunken, Sternenfunkeln-Tee getrunken und Science Fiction geschaut. Das war damit die letzte Folge Astronomie am Kepler des Jahres 2024. Und damit bis nächstes Jahr bei
Astronomie am Kepler.
Was denkst du über den Stern von Bethlehem?
Ich finde das ein sehr schönes weihnachtliches Symbol und ich finde es sehr schön, wenn es Menschen Hoffnung gibt.
Jetzt schneiden wir mal die Torte.
Geschnitten ein Foto von der Jupiter-Torte gibt es in den Shownotes. Die ist wirklich großartig geworden. Samt Streusel, Zucker, Wolkenstreifen.
Wir sind 16.
Und ein großer roter Fleck. Woraus besteht denn der große rote Fleck?
Ist so quasi Glasurschokolade, wenn das gerade Sinn macht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber es ist eine Art Schokolade.
Man sieht da Verwirbelung in der Wolkenstruktur und der ist wirklich extrem cool geworden. Ja, den musst du natürlich auch selber anschneiden.
Ich muss halt schauen, wie groß meine Stücke sein müssen. Bis 16?
Anschneiderei.
Hört man das anschneiden?
Herr Steinkeiler, wie finden Sie diesjähriges Astro-Weihnachtsfeier?
Ich finde die Feier ganz besonders großartig, weil so ein Ding wie diese Jupiter-Torte, die gerade jetzt angeschnitten wird, das hatten wir noch nie im Kurs. Und das ist auch unsere erste Weihnachtsfeier während der Zeit unserer Podcast-Aufnahme. Wir haben jetzt ein ganzes Jahr den Podcast schon und das ist ja auch ein Grund zum Feiern. Also passt also mit der Weihnachtsfeier gleichzeitig auch super zusammen. Und es ist für uns am Kepler ja noch einmal super, mit dem Stern von Bethlehem, dass er wirklich der Kepler erforscht hat. Das heißt, in mehrfacher Hinsicht ist das doch eine ganz besondere Astro-Weihnachtsfeier heuer.
Also was gab es letzte Feier?
Ich glaube, letztes Jahr haben wir den Marsianer angeschaut. Oder? Da haben wir eine Science-Fiction-Weihnachtsstunde gemacht.
Jupiter ist gerade zerstört.
Der erste Gasplanet, der mit einem Messer zerschnitten wird.
Und es ist nur ein Kuchen, lieber Zuhörer.